Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Zu meiner Linken sitzt Cowboy Bebop, Stefan, hallo.
Hallo.
Und zu meiner Rechten, fast geradeaus, der gute Pascal.
Hallo, hallo.
Und wenn ihr so eine guten Jungs vorm Mikrofon habt, dann muss es heute um böse Jungs hinter dem Mikro gehen. Keine Ahnung, das war ein doofer Spruch.
Starke Überleitung.
Geile Überleitung. Aber wir reden heute über Bad Boys. Und bevor wir das tun, noch für euch der kurze Hinweis. Diese Ausgabe von Leinwandliebe wird euch präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ja, Originals wären im Kino ja auch mal irgendwie eine schöne Sache.
Noch eine gute Überleitung. Es wird immer besser.
Heute komme noch in Fahrt. Mhm. Aber wir reden jetzt über Bad Boys 4. Bad Boys Ride or Die. Sie werden von Jägern zu Gejagten.
Bad Boys.
Dem mittlerweile, ja, wie ist der Titel schon verrät, vierten Teil dieser Reihe, die 1995 angefangen Krass. Hat. Damals noch der gute Onkel Bay und der gute Michael hat dann auch noch den zweiten gemacht und seit Teil 3 sind es ja dann die Belgier Adil und Bilal und die schicken jetzt halt auch Mike und Marcus ein viertes Mal los, für sie ein zweites Mal und ja, es geht einfach darum, es gibt einen schurkigen Schurken, der irgendwie so schurkisch ist, dass er nicht mal einen Namen bekommt. selbst bei Wikipedia habe ich nochmal, steht nur Villain. Also der gespielt von, jetzt habe ich auch seinen Namen, Eric Dane und er ist halt wirklich einfach nur ein Schurke, der jetzt irgendwie versucht, dem toten Captain Howard, der ja im letzten Teil gestorben ist, jetzt auf einmal so eine Korruptionskiste unterzuschieben, wo ich mir denke, warum tut man das bei einem Toten und nicht bei jemandem, der noch lebt. Egal, also das muss halt alles aufgedeckt werden und aufgeklärt werden und Captain Howard soll da irgendwelche Kontakte zum Drogenkartell gehabt haben und oh, wen kennen wir noch vom Drogenkartell? Ja, natürlich Mikes Sohn, der gefühlt 5 Jahre jünger ist als er, aber Armando wird halt auch nochmal sehr wichtig, der ja in Teil 3 für die Brucher seine Mutter da Leute gekillt hat, bis sich dann halt herausstellte, dass seine Mutter mal eine Affäre mit Will Smith hatte. Oder nicht Will Smith, aber mit Mike. Und ja, der soll ihnen jetzt dabei helfen und dann geraten sie irgendwie ins Visier, weil alle glauben, sie haben ihn befreit und dann werden sie von den Jägern zu den Gejagten. Und wer den leicht sarkastischen Unterton rausgelesen hat, danke, das war gewollt, durchaus. Ja, Bad Boys 4. Wie steht ihr denn eigentlich so zu den alten Bad Boys Filmen, bevor wir uns über Bad Boys 4 unterhalten?
Ja, also zumindest den ersten mochte ich in meiner Jugend ganz gerne. Mhm. Den zweiten finde ich absolut schrecklich. Ich finde, dass die Reihe katastrophal schlecht geworden ist. Und für mich persönlich hat sich die auch nach der Pause nicht erholt, sondern ist eher auf einem gleichen, eigentlich fast langweiligen Niveau irgendwo geblieben. Die Action ist schlechter als in den ersten und von der Figurenentwicklung her gibt es eigentlich auch nichts Neues.
Also in meiner Jugend, lang ist sie her, haben die ersten beiden Bad Boys Filme schon eine große Rolle gespielt, auch bei meinen Schulkollegen und Freunden. Der erste Teil, den fand ich immer so als 90s Actioner ganz cool, handgemacht, knallt's da noch. Den zweiten Teil, damals als ich den mit 14 gesehen habe, war das eine Offenbarung? Das war unfassbar. Das war, weiß ich nicht. Heute ist es einer meiner Hassfilme, meiner absoluten Hassfilme, einfach weil er so ungebremst menschenverachtend in jeder Hinsicht ist. Aber die Action, es ist immer noch mit es ist die immer beste noch Michael Action. Bay, ne? Ja. Und selbst, also da hat er sich echt teilweise selbst übertroffen. Diese Highway-Verfolgungsjagd und so weiter, das ist absolut bahnbrechend, was er da inszeniert hat. Aber ich hasse den zweiten einfach trotzdem. Ich finde auch Michael Laurie und Marcus Burnett zusammen absolut unerträglich. Also ja, und Teil 3 fand ich dann im Vergleich zum dritten, natürlich ist die Action weit, weit weniger grandios, virtuos. Aber ich fand ihn angenehm egal. Also gerade im Vergleich zum zweiten Teil, der mich einfach nur noch wütend macht, wo ich am liebsten im Fernsehen treten möchte, weil ich mir denke, so geile Action und der Rest drumherum oder auch was in der Action auch impliziert wird, fand ich den dritten nicht gut, aber er war mir so völlig egal.
Na, ich muss sagen, für mich hat diese Reihe so überhaupt keine persönliche Bewandtnis. Also ich habe die erst relativ spät irgendwie nachgeholt. Mochte dann den ersten auch, weil der ist halt noch, der fühlt sich halt wirklich noch wie so ein Oldschool-Action-Film an. Teil 2 müsste ich jetzt einfach nur wiederholen, was Pascal gerade gesagt hat, so rein actiontechnisch wirklich super. Und ich glaube, wenn ich den so mit 14, 15 gesehen hätte, hätte ich auch gesagt, boah, bist du Film alle Zeiten, boah, geil ja, und ja. So. Teil 3, boah, wo ich echt gedacht habe, okay, Bad Boys sind jetzt bei der Seifenoper angekommen. Also diese ganze Story rund um diese Drogenboss-Tante und diese Affäre und dass das denn, oh, der Typ, der dich verfolgt, ist in Wirklichkeit dein Sohn. Oh, So, also wirklich jede spanische Telenovela hättest du irgendwie besser hingekriegt. Und
wir haben ja noch Drama, dadurch, dass Mike angeschossen wird und sowas.
Ja,
alles, ne?
Und auch so dieser Tod vom Captain und sowas.
Auch tragisch.
Ja, ganz furchtbar tragisch. Wenn mich diese Figuren in irgendeiner Form interessieren würden, dann wäre es auch irgendwie furchtbar tragisch. Deswegen ist meine Herangehensweise mittlerweile an diese Filme so, ja, die sind halt irgendwie da. Und ja, das bringt uns dann jetzt zu Teil 4. Wo ich ja schon sagen, wie gesagt, wir haben es ja schon ein bisschen in der Zusammenfassung des Inhalts deutlich gemacht. Das ist halt auch irgendwie so die ausgelutschteste Story, die man sich irgendwie vorstellen kann. Zumal ich wirklich den Grund nicht verstehe, warum man, ich kann seinen Namen immer nicht, Joe Pantoliano, der Captain Howard spielt, der ja im letzten Teil gestorben ist, warum man den jetzt noch so auf Krampf wieder rausholen muss, weil nur damit er auf ein paar Handybotschaften irgendwie erscheint, damit man nochmal diesen Schauspieler auch mit im Boot hat. So.
Um die Korruption noch korrupter darzustellen und bis ins Totenreich
reicht sie noch. Man hat ja in Teil 3 etabliert, dass der ja sowas wie ein Ziehvater für die beiden gewesen ist. Was ich aus den ersten beiden Teilen übrigens auch nicht in Erinnerung hatte. Da hat er sich doch die ganze Zeit über sie aufgeregt. Ja, und das war doch der Wusa-Typ eigentlich.
Ja, genau, das war der Wusa-Typ.
Und plötzlich war es dann halt der Ziehvater und der Kämpfer fürs Gerechte.
Aber das, was Stefan anspricht, ist für mich ohnehin jetzt mit Teil 3 und Teil 4 sehr problematisch geworden, wenn sie versuchen, die Figuren so zu vermenschlichen. Also gut, in Teil 1 gab es ja auch diese Szene, wo von Will Smith die Freundin und seine Affäre, mit der er gerade angebandelt hat, er geschossen wird direkt zu Anfang, wo er dann auch mal kurz niedergeschlagen ist, aber ein Bad Boy macht natürlich sofort weiter, weil
so ist das.
Bad Boys for Life. Und ja, keine Ahnung, es ist jetzt auch wieder im vierten Teil so, wenn die irgendwie versuchen, diese Figuren mit Emotionen auszustatten, sodass sie greifbar werden und man merkt, die werden älter und die haben auch Probleme. Es ist.
Ja, aber es war, also ich habe in diesem Film gesessen und in den ersten 20 Minuten, 30 Minuten habe ich gedacht, so, okay, passiert auch noch irgendwas? Also hast du erstmal diese ganze komische Hochzeitssequenz, die auch so, die fühlt sich an wie das Ende von so einem Actionfilm, wird hier jetzt aber an den Anfang gestellt. Dann kommt ja währenddessen noch diese ganze Nummer darüber, dass Marcus einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, keine Ahnung, was hat. Ja. Und dann diese wie sich das ausgedacht, diese Nahtoderfahrung und dass er denn da an diesen Strand geht.
Das
und
war
da,
grandios.
Ich hab einmal sehr laut gelacht.
Ja, ich habe auch gelacht.
Wenn man diese Tiere aber, dann auch so sieht, das war unfassbar.
Und was ich denn aber schlimm fand, dass es ja die ganze Zeit knallhart einfach durchgezogen wird, dass er da jetzt ja noch, das ist noch nicht meine Zeit. Ich kann jetzt hier über die Straße laufen und sonst irgendwie was und mir passiert nichts. Und auch diese Gespräche, die sie dann zwischendurch führen, wo ich echt dachte so, okay, hatte irgendjemand am Set drüber gelacht oder was?
Ja, es wirkt auch immer so reingeworfen einfach. Ich meine, so Martin Lawrence oder die Figur Marcus hat eine Nahtoderfahrung, kommt danach zurück ins Leben und denkt jetzt, er wäre unsterblich. Mhm. Da hätte man ja was draus machen können, hätte man ja für Gag-Potenzial nutzen können. Aber im Prinzip erinnere ich mich nur daran, dass er über eine Straße läuft.
Na. Und man seinen Arsch irgendwann sieht.
Ja, direkt als er auf dem Dach steht, ne?
Ja, das macht er direkt, nachdem er
wach geworden ist. Grinsen.
Richtig funny, ey.
Nach dem Herzinfarkt wache ich auf und grinse erstmal. Ist geil.
Und reiß mir dann alles raus und renn nach oben.
Das Problem ist einfach, dass halt das Gag-Potenzial dafür genutzt wird, dass man halt so pubertären Humor die ganze Zeit da reinschiebt und dann sagt, meine Seele hat den größeren Schwanz als deine Seele.
Boah, dieser Dialog im Auto, ey. Oh, ist das unangenehm. Meine Seele hat auf jeden Fall einen Schwanz.
Ja. Das ist ja das, was ich meine mit diesen Dialogen, die ja auch immer wieder kommen und wo du nicht weißt, okay, meint ihr das jetzt gerade ernst oder ist es irgendeine dieser Impro-Szenen gewesen, die aber aus Versehen im Film gelandet ist?
Das hätte natürlich auch ein Dialog aus Bad Boys 2 sein können, aber dieser Wahnsinn von Michael Bay, der das noch immer so unterstützt, der ist halt nicht mehr da. Ja. Und wir haben jetzt so zwei Regisseure, die eigentlich was ganz, ganz anderes machen, die eigentlich ja in Belgien so Gangsterfilme drehen, sowas, so ein Pusher-Stil oder auch diesen Rebel gemacht haben. Das sind halt einfach keine Action-Regisseure und auch, glaube, keine Regisseure, die so wirklich Spaß an so einem Bullshit haben. Und du merkst es halt auch. Es ist einfach so, ja, was waren damals? Okay, die haben ein bisschen schlüpfrige Gags gemacht. Der eine war krass und der andere war immer so ein bisschen das Opfer von den beiden. Aber irgendwie haben sie sich ja doch lieb, was ich übrigens für eine Behauptung hielt, wenn man sich so Teil 2 anguckt. Ich glaube, dass Mike Marcus nicht mag, sondern ihn eigentlich wirklich abstoßend findet in seiner fragilen Männlichkeit.
Ja.
Ja.
Ja, gut, aber da kommst du jetzt schon wieder mit Logik, die in diesem Franchise halt nicht.
Ja, wobei es ja
wird,
was ganz Entscheidendes ist. Wir haben ja hier eine Buddy-Movie-Reihe und entscheidend für Buddy-Movies ist die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern. Mhm. Und ich finde, die hat von Teil zu Teil extrem stark nachgelassen, schon von Teil 1 und Teil 2. In Teil 1 hat man auch schon so gemerkt, okay, wir haben den coolen Will Smith und wir haben den so ein bisschen, ja, ist schon mal, der ja auch schon so als Comic Relief einfach angelegt war, Martin Lawrence.
Aber im Endeffekt zu der Zeit halt noch Familienvater gewesen, was ihn halt einfach so ein bisschen rausgenommen hat, aber er ist nicht im eigentlichen Sinne so eine krass uncoole Sau gewesen, wie er es jetzt heutzutage ist.
Genau, der hat auch geile Fights noch im ersten Teil, dieser Toilettenfight, den finde ich immer noch krass. Der zweite Teil geht damit los, dass Will Smith Martin Lawrence in den Arsch schießt und Martin Lawrence keinen mehr hochkriegt.
Ja.
Bumm. Ja. Damit geht's los.
Ja. Die ganze Reihe.
Ja, gut. Und dann hast du Teil 3, wo du halt einfach siehst, okay, Martin Lawrence hat doch ein bisschen zugelegt und ist jetzt nicht mehr zwingend für Action unbedingt so geeignet.
Martin Lawrence kriegt jetzt die ganzen Gags, die halt für immer die lustigen Dicken geschrieben werden.
Ja, genau.
Er geht jetzt in den Shop und drückt seine Nase an so eine Scheibe und guckt sich die rollenden Hotdogs an und sagt, der stopft
das
noch rein.
Das sind so Homer Simpson Gags.
Es ist wirklich, er ist jetzt einfach Homer Simpson geworden und er ist auch dümmer. Er ist mit jedem Teil dümmer geworden. Also er ist wirklich jetzt eine Homer Simpson Figur in diesem Film.
Ja, auch mit seinen Glückskicks, Weisheiten und und trotzdem bleibt er die sympathischere Figur, auch wie er spielt.
Wirklich
mit Abstand.
Definitiv.
Also, und vor allen Dingen, ich finde, was schade ist, ich habe so das Gefühl, wenn man so Will Smith und Martin Lawrence sieht, so ich immer denke, okay, ich sehe da schon noch irgendwie was. So, ich habe immer nur so das Gefühl, den muss mal wieder jemand ein wirklich gutes Drehbuch geben. Weil ich gebe jetzt auch den beiden Regisseuren keine Schuld daran, dass dieser Film halt erzählerisch einfach ziemlich lahm ist.
Nein.
Aber so, das sind so zwei, wo ich mir denke, okay, eigentlich könnte das jetzt auch langsam lassen. Aber ich habe so das Gefühl, Will Smith braucht jetzt mal wieder irgendwie so ein bisschen was, damit die Leute ihn nach der ganzen Oscar-Geschichte irgendwie nochmal wieder so ein bisschen mehr wahrnehmen.
Auch was fürs Image natürlich, braucht er auch, Bad Boys.
Zeigt sich auch von seiner verletzlichen Seite.
Genau, aber auch immer nur auf Abruf. Also wenn Martin Lawrence ihn dann sagt, jetzt sag doch mal was zu deinem Sohn. Und dann wird's auch so, kommt die traurige Musik und sagt, es tut mir leid. Was denn?
Selbst diese Momente funktionieren übrigens nicht, weil Martin Lawrence ja die ganze Zeit dazwischen sitzt und immer irgendwelche lustigen Gesichter zieht und man denkt sich so, ja, also ihr lasst ja nicht mal zu, dass hier 3 Minuten irgendwie ernst gesprochen wird. Nicht, dass es tolle Szenen geworden wären, aber so sind die einfach von Grund auf.
Die sind schon als Gag.
Ja.
Wenn Männer ihre Gefühle offenbaren, ist das ein Witz.
Ja. Angstattacke bei Männern ist ein Witz. Also
Mario Barth hat am Drehbuch mitgeschrieben.
Ja, irgendwie sowas auf jeden Fall.
Ich habe gerade gesehen heute, als ich zum Büro gekommen bin, dass der tatsächlich noch wieder auf Tour geht. Ich dachte, der wäre jetzt auch schon so, lacht über den noch irgendwie.
Ja, bestimmt.
Wahrscheinlich.
Gleiche Leute wie bei Bad
Weil
Boys.
Der lachen. Kann ja wirklich aus den Vollen schöpfen. Das sind ja so Sachen,
naja.
Wo der, naja.
Naja.
Ja, aber diese fragile Männlichkeit, die ist ja sowohl in Teil 3, als er dann plötzlich sein Schutzschild und nicht mehr der unabknallbare Mike ist, dann fällt. Und in Teil 4 ist das auch wieder Thema. Und auch da wird es so ein bisschen auf eine lächerliche Ebene die ganze Zeit gezogen und gesagt, ja, warum hast du denn jetzt diese Angstattacken? Und Mike sagt die ganze Zeit, ich habe keine Angstattacken, das ist alles Quatsch, statt das mal irgendwie so ein bisschen ernsthaft zu behandeln.
Ja, das kann man ja so angehen, wenn du so einen hypermaskulinen Will Smith hast, aber du hast halt, also es führt ja nicht dazu, dass er sich seinen Ängsten stellt, es führt ja nur dazu, dass Martin Lawrence ihm sagt, wir singen jetzt mal zusammen und dann geht's weiter. Mhm. Und dann dreht er ja voll ab. Also dann ballert er ja so krass wie noch nie. Ja. So, das ist so, okay.
Aber da hat seine Seele einen Ständer bekommen.
Wahrscheinlich.
So ist richtig es. Los.
So
ja.
Ist es.
Ja, ich finde auch diesen Ansatz irgendwie super merkwürdig. Wir haben ja schon gesagt, so dieses, okay, entweder du willst eine Action-Komödie sein oder du willst irgendwie ein Action-Drama sein, so, aber hier irgendwie so das ständig so miteinander zu vermischen, funktioniert
ja. Es funktioniert jedenfalls bei Bad Boys nicht. Man kann ja zum Beispiel auch super Lethal Weapon ranziehen. Mhm. Da hast du mit Danny Glover auch jemanden, der ständig Angst hat.
Ja.
Und dann hast du mit Mel Gibson jemanden, der nie Angst hat. Der aber natürlich auch sofort klar gemacht wird, der hat nie Angst, weil der wahnsinnig ist.
Ja.
Der ist
tatsächlich
krank.
Übrigens von der Figurenkonstellation erstaunlich ähnlich, weil Danny Glover ja auch so Familienmensch eigentlich eher ist und die ganze Zeit sagt, ich bin zu alt für den Scheiß und möchte eigentlich nur raus. Und auch Markus möchte eigentlich raus und möchte zu seiner Familie. Mhm. Das war zumindest in den anderen Teilen immer noch präsenter. In dem Teil ist es jetzt schon wieder fast scheißegal. Also,
ja.
Das ist so schade, weil Lethal Weapon ist ja immer noch ein Paradebeispiel dafür, wie sowas funktionieren kann, wie sich das auch gegenseitig befeuern kann, wie die Dynamik stimmt. Die sind natürlich auch nicht meisterhaft geschrieben, aber die sind gut geschrieben.
Mhm. Ja, und vor allem, die halten sich über 4 Filme dann trotzdem immer noch relativ gut, so während du hier.
Und die Charaktere entwickeln sich weiter.
Naja.
Ja.
Wichtig. Die lernen.
Während du hier so das Gefühl hast, okay, also es gibt nichts, was irgendwie die Filme wirklich miteinander verknüpft. Also ich meine, du hast ja hier jetzt dann auch so diese 9 Leute, Vanessa Hudgens als Kelly, Alexander Ludwig als diesen Dorn und diese Paola Nunez als die hier Captain Rita.
Ja.
So, die halt auch irgendwie schon im letzten Film eingeführt worden und ich fand es schon im letzten Film irgendwie ziemlich langweilig, weil man jetzt sagt so, okay, ja, unsere Hauptdarsteller werden jetzt auch nicht mehr jünger, lass mal so einen neuen Cast mit reinbringen und die sind dann alle irgendwie cool und dann haben wir im dritten Teil so ein bisschen so diesen Culture-Clash zwischen alt und jung und, oh, was benutzt ihr denn für Wörter und für Techniken?
Ja, das hat ja schon bei Expendables so gut funktioniert.
Ja, genau.
Ne?
Und jetzt hier beim vierten Teil so, du hast halt auch von denen irgendwie nur noch die beiden und die könnten dem Film eigentlich auch nicht egaler sein.
Völlig. Die bringen ja auch nichts. Also gut, der Alexander Ludwig, der, wie heißt der, Dorn?
Dorn,
genau.
Dorn.
Der hat natürlich die Hackerfähigkeiten.
Ja,
das
ist
krass. Krass.
Typ,
und natürlich ist er jetzt auch mit der Vanessa Hudgens zusammen, was völlig scheißegal ist. So, weil normalerweise denkst du dir, es wird revealed, die beiden sind zusammen und einer von den beiden stirbt dann. Mhm. Das heißt, okay, das wird nochmal so ein persönliches Ding rausgemacht, aber es
Oder diese Figur wäre ein Love Interest von irgendwem gewesen, dass man halt irgendeine Spannung da reinbringt. Ja. Aber ist alles egal.
Ist auch geil, dass du so, wenn sie denn gesucht werden soll, dann chillen sie erstmal bei ihm auf diesem Hausboot da, wo ich sagen muss, okay, das finde ich cool, also das Hausboot, das war schon irgendwie nice. So, aber also, nee.
Es gab ja in Teil 3, gab es ja noch die eine Figur, die Will Smith immer herausgefordert hat und gesagt hat,
genau.
Ey, ich akzeptiere dich nicht, weil du zu alt bist, weil du inzwischen zu langsam bist und ich bin jetzt eigentlich das neue Alpha-Männchen hier irgendwie in der Gruppe. Die Figur ist nicht dabei.
Ja.
Warum ist die nicht dabei?
Ja. Der ist aber nicht gestorben im dritten,
oder? Nee, das war die spannendste Figur. Irgendwie.
Ja, der ist nicht mehr dabei, weil das problematisch geworden ist.
Ich glaube, das hätte zu sehr von Will Smith abgelenkt.
Ja, genau.
Und das wäre dann alles nicht mehr so fein gewesen. Und deswegen.
Stattdessen kriegen wir jetzt Reggie in einer größeren Rolle. Reggie, der Freund von, oder der Mann sogar schon.
Der Mann,
von Martin Lawrence' Tochter.
Eingeführt in Teil 2, ne?
Teil 2 als Oberasi, als Oberopfer, der von den beiden so bloßgestellt wird, das ist schon psychische.
Das war schon Mobbing.
Ja,
das war schon
wirklich.
Gänsehaut, weil ich mich so.
Das war echt heftig, aber.
Ja.
Also, und der kriegt da jetzt hier seinen.
Kriegt seinen John Wick-Moment.
Genau. Und am Ende kriegt er ja auch noch seinen Moment, wo er es den beiden zeigen darf. aber
das fand ich aber ganz,
das war ganz,
das
sweet,
war ganz niedlich, ja. So, also ja, dieser letzte Moment und tatsächlich auch dass Reggie hier mal so ein bisschen so Action abkriegt, wo ich mir schon denke, okay, also wenn wir Bad Boys 5 noch kriegen sollten, dann wird Reggie wahrscheinlich noch eine größere Rolle bekommen oder irgendwie sowas.
Und dann haben wir Lethal Weapon 4, Chris Rock.
Stimmt,
der,
ja.
Dann sind wir da, dann sind wir da.
Und ja, aber Reggie, das fand ich ganz okay.
Das war ganz also, sweet, wenn er nicht in die Kamera salutiert hätte.
Wenn
er nicht
in die Kamera salutiert hätte und wenn es sich die ganze Zeit diese Gegenschüsse in den Wagen gegeben hätte, wo es immer so Reaction-Shots von den Leuten gegeben hätte. Wow! Ja, so als wäre es ein Footballspiel. Und du musst dir überlegen, das sind ja im Endeffekt zur gleichen Zeit, sind ja Markus Tochter und seine Frau sitzen im Schrank und haben Angst um ihr Leben und währenddessen feiern ihn alle dafür, dass er halt in diesem Haus Leute abknallt.
Ja gut, da merkt er, da hat sich der Film dann wieder kurz dran erinnert, dass er auch eine Komödie sein soll, ja, und das soll ja ein bisschen lustig sein und das ist, das muss ich sagen, hat mich in dem Fall jetzt nicht so krass gestört.
Ich hatte so einige Szenen in diesem ungleichen Verhältnis, wo ich gedacht habe, okay, die Art der Gewalt, die hier zeigt und wie darauf reagiert wird, passt nicht zu diesem eigentlichen Komödienstil. Hm. Es gibt auch im Gefängnis diese eine Szene, wo, wie heißt der, Armando abgestochen werden soll und dann wirklich absolut brutal mit Gewichten ganzen Typen zusammenknüppelt und man sich denkt, what the fuck?
Die sind alle
richtig
tot.
Richtig unangenehm. Ja, richtig unangenehm.
Das fällt bei Bad Boys natürlich nochmal stärker auf, weil diese ganze Reihe einfach kein Feingefühl für so zwischenmenschliche Gefühle oder zwischenmenschliche Dynamiken hat und es wirkt alles immer so gehässig. Es ist nicht mehr so hundertprozentig menschenverachtend, wie es in Teil 2 war, weil Teil 2 ist ja unangefochten der menschenverachtendste Hollywood-Film aller Zeiten. Also mit dem Hummer durch die Favelas fahren, Finale krass, auf, wo ist es denn? Guantanamo? Mhm. Es ist ja unglaublich. Ja. Aber ja, es ist einfach alles immer so, es wirkt alles behauptet und es wirkt irgendwie alles so eklig. Mhm. Irgendwie wirkt alles eklig.
Ja, und dann haben wir zu all dem noch diesen wunderbaren Schurken, der langweiliger, glaube ich, nicht hätte sein können. Also ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich mich wirklich an gar nichts mehr von dem erinnere.
Das ist Wahnsinn, als du vorhin tatsächlich die Inhaltsangabe vorgelesen hast und gesagt hast, der hat keinen Namen, ist mir auch klar geworden, ich kann mich auch wirklich nicht daran erinnern.
Ja, hat er auch
und der heißt auch nur Banker.
Dabei also, war ich mir so Banker sicher, dass der, als der Hacker ihn ausfindig macht, dass der Name steht, aber
ja, ich glaube, sie erwähnen auch irgendwie einen Namen, aber schon wieder vergessen,
drauf,
weil
drauf.
Das ist halt so, und das finde ich dann auch so schade, weil ich finde, gerade solche Filme leben letztendlich doch irgendwie davon, dass du zumindest einen halbwegs coolen Kontrahenten hast.
Mega entscheidend.
Jetzt irgendwie hier vorgehst und dann hast du auch so diese ganze Truppe drumherum. Dann du hast dann da irgendwie Evil Henchwoman und Evil Henchmen und irgendwie sind die alle halt auch einfach nur so da, um halt so ein bisschen Futter für die ganzen Action-Sequenzen denn noch zu sein. Und
das muss man ja zumindest Teil 3 zugute halten, auch wenn es halt Telenovela-mäßig ist, ist es zumindest eine Antagonistin, an die ich mich erinnere, weil sie halt auf einer persönlichen Ebene mit einer Figur irgendwie funktioniert.
Ja, und vielleicht auch nochmal so eine sichtbare Brutalität einfach hat. Man weiß, wozu sie in der Lage ist. Also den Typen, den siehst du ja im Film gefühlt 5 Minuten oder so und es ist so, ist mir scheißegal.
Ja, ja, und auch dieser große Reveal, der dann ja zum Schluss noch kommt, wer denn sein Boss ist, so wo du dir auch denkst, so
das kam überraschend.
Das hat mich komplett vom Hocker gerissen.
Ja, ich mag es auch, dass den Leuten zwischendurch ja gesagt wird vom verstorbenen Captain, dass sie niemandem vertrauen müssen und Will Smith und Martin Lawrence nichts anderes zu tun haben, als die ganze Zeit die Leute um sich herum zu rekrutieren und dann so eine kleine Basis gegen die Bösewichte zu bauen. Also es wäre ja zumindest spannend gewesen, wenn einer vom alten Team sich dann noch als Evil irgendwo enttarnt hätte, aber nee.
Die sind alle sauber.
Oder was ich da auch gedacht hätte, ist, dass jetzt so eine Art Schnitzeljagd auch irgendwie losgeht.
Es wirkt ja auch eine Zeit lang
so. Ja, eben, ne? Weil gerade am Anfang, dann gibt's immer so merkwürdige Rätsel und dann müssen sie sagen, okay, und das ist der Typ. Und dann gehen sie zu dem Typen und der antwortet aber auch nur so ein Rätsel, wird dann aber auch erschossen, so dass man gar nicht mehr so irgendwie richtig checkt, was los ist. Und dann ist es irgendwie so ein dummer Zufall, dass man dann so einen QR-Code findet. Und
genau, und auch noch mit diesem Flugzeugabsturz und dieser Madame Web-Gedächtnisszene im Wald. So. Ja, irgendwie hat es schon so gewirkt, okay, die müssen jetzt eine Reihe von irgendwie von Aufgaben lösen, was ja dann auch irgendwie wieder von einem anderen großen Franchise und Stirb langsam 3 dann abgeguckt worden wäre. Was weiß ich, ist ja alles in Ordnung, man kann sich an allem orientieren. Aber es fehlt dann doch einfach, es fehlt an allen Ecken und Enden.
Zumal die Reihe sehr schnell klar macht oder der Film sehr schnell klar macht, dass sowohl Martin Normans als auch Will Smith in ihren Figuren zu blöd sind, um diese Rätsel zu lösen.
Stimmt, ja. Eigentlich immer nur mehr Glück als Verstand, um dann irgendwie weiterzukommen. So, ne?
Ja.
Ja, also das...
Ja, auch die Action. Muss ich dazu sagen, es gibt, glaube ich, keine einzige Actionsequenz, die mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist.
POV-Shot von
Ich muss sagen, ich fand dieses Finale in dieser Krokodilstation oder was, fand ich tatsächlich ganz nett. Also allein, und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, hier durften Adil und Bilal mal so ein bisschen das machen, was sie vielleicht eigentlich eher machen würden, wenn sie auch selber diese Filme schreiben, was sie ja in Belgien damit ihren Film immer machen, weil hatte ich so das Gefühl, okay, wow, hier kommen jetzt mal so ein paar Einfälle, so diese POV-Shots und wie dann so die Waffe gewechselt wird. Dann haben sie offensichtlich das Ambulance-Drohnen-Team engagiert, die dann so ein bisschen mit der Drohne durch die Gegend fliegen. Ich mochte auch die Tatsache, dass sie so ein bisschen da noch dieses Krokodil da mit reinbringen und sagen, okay, dann wir unterbrechen den Film kurz für Crawl. Und sowas. So, da hatte ich zumindest das Gefühl...
Da waren dann Ideen da, es sind auch immer nur so halbgare Versatzstücke, weil so wirklich zu einem Ganzen formt sich das ja nicht. Man hat ja am Ende auch oftmals so das Gefühl, die Drohnen fliegen irgendwo rein, Schnitt wieder raus, explodiert drin und man sieht dann so, wie Will Smith noch ein paar Leute platscht. Es passiert alles irgendwie immer da. Es hat so keinen roten Faden, wo man sich so denkt, oh, das ist jetzt aber mal eine schön ausbalancierte, sehr gut inszenierte, übersichtliche Action-Szene. Es ist einfach alles...
Die Krokodile sind im Endeffekt auch nur da, um irgendwie die Bösewichte halt wegzusnacken, ganz kurz, aber es ist halt nie eine wirkliche Gefahr durch die...
Wobei die Idee natürlich cool ist, da ein Krokodil reinzubringen, einfach. Ne? Aber da musst du natürlich ein bisschen mehr rausmachen.
Muss mehr machen, ja, und ich hatte auch gedacht, dass sie mehr draus machen und dass sie das auch viel größer aufbauen, aber wie gesagt, da glaube ich, kommt dann wieder auch so ein bisschen dieses... Ja, es sind zwei junge Filmemacher, die geile Ideen haben, aber am Ende des Tages sind sie halt nicht bei einer kleinen, ich sag mal in Anführungszeichen, billigen belgischen Produktion, sondern bei einer großen Hollywood-Produktion. So
ja, sind Erfüllungsgehilfen letztendlich.
Genau.
Aber ich dachte mir auch so, als Will Smith dann sagt, so ein alter Freizeitpark irgendwie, ich habe gedacht, dass das wenigstens so ein bisschen wieder ein anderes Action-Franchise, wir springen hier rum, Beverly Hills Cop 3. Ne?
Ja.
Wo ist Hannah? Nee, wer ist Hannah?
Wer ist Hannah? Ja. Ja, hier im Spreepark. Ja, super. So, das ist ja einfach nur so eine Bretterhütte, wo ein riesiges Krokodil an der Decke hängt und eins schwimmt rum. Ja. Du hättest so viel machen können. Also ich meine, so eine Action-Szene in einem großen Park, wie bei Beverly Hills Cop mit einem Riesenrad oder von mir aus auch ein Aquapark, kann ja auch sein, dass das Krokodil da ist. Dass man irgendwie da noch so ein bisschen was aus dem Setting rausholt, weil diese Szene ist ja so angelegt, dass sie auch ganz stark vom Setting selbst lebt. Freizeitpark, Action. Wir haben sofort Bilder im Kopf, was kann da alles abgehen?
Ja, klar.
Aber ja, es ist leider dann doch irgendwie nur so eine Bretterhütte, diese mit Granaten kaputt.
Jede einzelne Action-Szene in diesem Film hätte auch einfach in der Lagerhalle spielen können. Das ist das Traurige daran.
Ja.
Weil es nicht genug genutzt wird, dass man halt wirklich sagt, man erinnert sich daran.
Das stimmt.
Ja,
es hat keine Wuchtigkeit, keine Größe, das stimmt, ja. Ja, es ist.
Ja, gut.
Man kann aber auch nicht sagen, es ist schade. Es ist einfach Bad Boys.
Und sorry, ich meine, die beiden Hauptdarsteller werden jetzt auch nicht mehr jünger. Irgendwann kannst du es halt auch nicht. Das ist, finde ich, ist halt auch immer so das Problem, wo ich mir denke, okay, ihr seid halt keine 30 mehr, ihr seid keine 25 mehr. So, wann hört ihr endlich auf, irgendwie so Action-Sachen noch zu machen, wenn ich mir überlege, dass Harrison Ford sich da mit was Ende 70 da noch den Schlapphut aufsetzen muss, um Indie zu spielen oder sonst irgendwie was so. Also es ist halt irgendwann einfach auch vorbei mit der ganzen Action. Und ich meine, an Martin Lawrence sieht man es ja schon ein bisschen besser. Will Smith versucht.
Er ist immer noch top in Form, das ist schon so.
Der macht er ja noch viel, aber trotzdem kannst du halt auch mit was 50, 55 nicht mehr so rumspringen, wie du es noch vor 20, 30 Jahren gemacht hast.
Was ja eigentlich auch kein Problem ist, aber man muss es halt so auch zum Thema machen. Du kannst es nicht so verkaufen, als wenn Will Smith mit 55 noch so krass ist wie mit 30. Mhm. Das geht einfach nicht. Und die versuchen es ja zum Thema zu machen, dieses Film. Das Älterwerden, das spielt ja immer eine Rolle, aber es wird immer so weggelächelt. Mhm. Na, wir ja nicht, ne? Ja. Wir nicht.
Ja, wir sind ja Bad Boys.
Wir sind Bad Boys. Wenn wir unser Liedchen singen, danach sind wir wieder aufgeladen. Ja, das ist schade, weil, keine Ahnung. Ich meine, bei Lethal Weapon sind sie auch älter. Gerade Danny Glover ist ja auch schon vom älteren Schlag so. Aber der muss halt auch keine super Mega-Stunts machen so. Der macht die Stunts, die für sein Alter entsprechend sind, und dann funktioniert das auch.
Ja. Ne? Du hättest sowieso die ganze Reihe ein bisschen anders irgendwann angehen können und wegführen von diesem Hardcore-Mega-Action-Franchise, dass du halt sagst, okay, wir gehen halt in Richtung Beverly Hills Cop irgendwie. Wir sind ein bisschen entspannter jetzt drauf und haben dann zwei gute und gelungene Action-Szenen, die auch für uns passen.
Genau, wir haben zwei Polizisten, die nicht mehr in diesen Extremen einsetzen müssen. Ja. Wir haben jetzt zwei Polizisten, die ermitteln müssen eher. Ja. So,
aber das ist halt, glaube ich, nicht, weswegen du, weil du gehst schon ein bisschen für dieses Macho-mäßige irgendwie. Klar. Das ist halt mehr Bad Boys, so. Wenn ich ermitteln will, dann suche ich mir Axel Foley oder hier Rush Hour oder sowas.
So, ich meine nur, es wäre vielleicht so ein bisschen stimmiger. Dann wären vielleicht auch die Negativpunkte nicht so extrem, was die Action angeht. Wenn du da wirklich so, du kannst ja wie bei Rush Hour oder bei Beverly Hills Cop, du fängst halt mit einer Action-Szene an und endest mit einer Action-Szene. So, ne? Und zwischendrin machen die ihre Späßchen.
Ja, ja.
So, aber natürlich guckst du dir Bad Boys an, weil das zwei Assis sind, die es irgendwie zur Polizei geschafft haben. Und
ich frage mich auch jedes Mal, wie kann er sich denn bitte mit einem Polizistengehalt irgendwie so gefühlt die geilste Villa in Miami leisten, so drei Stockwerke, Pool, alles so aus Glas und der fetteste Garten und aber auch gefühlt in jedem Film.
Es wird immer krasser.
Ja.
Also beim ersten Teil hatte ich ja noch so ein bisschen das Gefühl, dass das sehr gut verdienende Polizisten sind. Aber im zweiten Teil mit diesem riesen Anwesen am Wasser da, mit diesem riesen Pool, und Will Smith kommt da mit seinem 1 Million Euro oder Dollar Karre vorgefahren. Ist so,
vielleicht sind die doch nicht ganz sauber.
Ja, genau.
Teil 5, Leute, da kommt's raus.
Sowieso.
Es wurden ja auch schon in Teil 4 jetzt die Haitianer aus dem zweiten Teil erwähnt. Mal sehen, was noch so passiert. Mal sehen, was noch so passiert.
Aber also in diesem Film dachte ich halt auch wirklich so, okay, Alter, schwer. Und die wohnen da zu zweit halt so irgendwie.
Es ist natürlich völlig realitätsfern, aber ja. Das sind Punkte, über die man dann spricht, wenn man merkt, der Film ist nicht gut. Dann reden wir darüber, wie wohnen die eigentlich?
Na klar.
Das ist
weil ich meine, es ist eine halbe Stunde um und wir haben jetzt eigentlich schon nichts mehr zu sagen über diesen Film, weil worüber willst du noch reden? Über den krassen Soundtrack?
Der tatsächlich auch relativ einfach an einem vorbeigeht. Es gibt keinen Song, der mir wirklich so im Kopf geblieben ist, wo ich so gedacht hätte, ey, das passt jetzt wunderbar zu dieser Action-Szene, die ich jetzt gerade irgendwo sehe.
Guter Party-Pop.
Ja, nichts. Ich kann euch sagen, dass der Song, der am Anfang getanzt wird, The Wobble genannt wird oder dafür choreografiert worden ist, weil das im Abspann steht. Aber das
am Anfang irgendwas getanzt? Bei der Hochzeit.
Da kriegt er den Herzinfarkt.
Springt noch alle auf die Tanzfläche. Ja. Cool.
Mega. Crazy. Ja.
Naja, die Frage wäre jetzt, meint ihr, der hat Erfolg? Teil 3 wurde ja natürlich auch ein bisschen Corona, was heißt ein bisschen, Corona-bedingt dann zu einem großen, doch, das war schon Corona.
War das 2020 Corona? War noch Covid.
Ja, wurde ja zu einem veritablen Hit. Teil 4?
Ich glaube schon.
Ja?
Ich glaube schon.
Ich weiß aber gerade gar nicht, was der an Budget verschlungen hat. Weiß das einer von euch?
Keine Ahnung, ich glaube, so teuer wird er mittlerweile nicht mehr gewesen sein.
80?
Ne? Ja, ich würde 90 bis 100 sagen.
So 80 bis 100, ne?
So Will Smith
kriegt noch seine Kohle.
Sicherlich jetzt auch immer noch jemand, der trotz aller Skandälchen immer noch gut Geld wahrscheinlich
Martin Lawrence mit Sicherheit
Martin
auch.
Lawrence auch.
Sparen halt viel Geld bei den beiden Regisseuren, ne?
Absolut. Und ich meine, ich hatte die beiden hier im Interview. Die wirken ja zumindest trotz allem irgendwie auch so nach dem Motto, oh, geil, so, wir machen jetzt Bad Boys in Hollywood. So, ne?
Ja, die sind mit Sicherheit auch sehr dankbar für die Möglichkeit.
Ja, na klar,
einfach, ne?
So, ne? Und ich meine, es ist ja auch, glaube ich, ja kein blöder Einstieg, jetzt irgendwie sowas zu machen.
Vor allem, da der dritte zum Hit wurde, die haben halt einen Hit in der Vita, ne?
Ich würde ihnen halt wünschen, dass sie wirklich mal irgendwie sowas, so ein Projekt kriegen, wo sie tatsächlich so ihre Kreativität
ein Hollywood-Projekt.
So komplett entfalten können, weil ich meine, die beiden haben ja auch, die waren ja auch Executive Producer bei dieser Miss Marvel-Serie. Und da muss ich sagen, ich finde, die haben auch bei der allerersten Episode von Miss Marvel die Regie geführt. Und das finde ich für mich bis heute die beste erste Episode von allen Marvel-Serien. Weil du wirklich das Gefühl hast, okay, scheiße, da saßen zwei verdammt, verdammt kreative Köpfe. Das fühlt sich an wie Into the Spider-Verse als Live-Action-Film, so, weil die so viel auch vermischen mit real und animiertem Zeug und sich irgendwie sehr, sehr gut in diese Hauptfigur einfach auch reinversetzen. Und sobald sie dann weg sind, denkst du so, okay.
Ist die Handschrift auch weg.
Ja, ja. Und denen würde ich das einfach echt wünschen, weil du schon das Gefühl hast, ja, die haben, glaube ich, echt geile Ideen.
Also ich würde den beiden auf jeden Fall wünschen, dass sie nicht Marvel machen. Mhm. Auch wenn es, wenn die
das
Folgen...
Das haben sie jetzt schon gemacht.
Wenn sie nicht mehr weiter Marvel machen.
Du, die haben ja auch nur diese eine Episode gemacht.
Ja, das reicht.
Gemacht,
so das die sollen...
Nee, ich glaube, sie haben auch das Finale gemacht. Aber
die sollen was Eigenes machen.
Ja,
sollen,
ja, klar, ne? Aber ich würde es ihnen halt wünschen, dass sie irgendwie so kann ja so ein A24-Film und dann dürfen sie irgendwie so ein Gangster-Drama oder irgendwo der Gangster-Film machen und dann so ein bisschen mehr so an ihre, in das, was sie können halt.
Ich meine, Rebel war doch nicht schlecht. Also
Rebel war sehr gut. War,
ganz genau. Das im Endeffekt hat sich auch ein bisschen angefühlt für eine Theaterproduktion auf eine gute Art und Weise. Aber das ist doch eigentlich schon ein Rahmen, wo man sagen kann, da möchte man weitere Filme in diesem Bereich von ihnen sehen.
Ja,
aber es ist halt jetzt im Augenblick sind sie halt für Hollywood mehr so diese
und Rebel hat keiner gesehen.
Die Bad Boys Dinger, weil Rebel war ja auch wieder ein belgisches Drama dann, ne? Also da hast du es einfach schon so, das ist dann nichts, was jetzt wirklich viele Leute gucken und letztendlich sind sie dann halt dafür, wenn sich Leute noch daran erinnern, dass es die Miss Marvel Serie gegeben hat, dann weißt du vielleicht auch, dass du deren Namen irgendwo im Abspann gelesen hast und mehr nicht, also das, ja, keine Ahnung. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Bad Boys 4 auch erfolgreich wird.
Ich hoffe eigentlich fast nicht, weil dann...
Du hoffst.
Weil dann kein weiterer Teil davon kommt. Das ist einfach...
Ja, aber es ist halt so, ich glaube, wenn du so ins Kino gehst und einfach nur so zum Abschalten, ist das wahrscheinlich...
Findest du? Ich habe mich wirklich gelangweilt bei den Filmen.
Ich muss sagen, im Gegensatz, also ich war selbst von mir überrascht, dass ich im Kino saß und dachte, jetzt ist er vorbei. Also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, ich war auch nicht begeistert oder sonst irgendwas, aber also dieser Film ist für mich so wirklich so der Inbegriff von
Teil 3 bei mir.
So egal, so. Ich habe den gesehen, aber zum Glück irgendwie auch direkt danach alles wieder vergessen. Also das ist so, ist so eine Netflix-Produktion.
Sieht er auch aus.
Die du dir Sonntagabend, wenn du wirklich nichts Besseres zu tun hast, zufällig mal anguckst, weil, stimmt, Bad Boys, ich guck mal rein, was die noch so machen. So.
Das ist doch nicht das, was ich im Kino halt sehen möchte.
Nein, du,
das ist,
aber...
Nee, ich gerade fand den auch echt... größtenteils öde.
Ja, also wir haben ja gerade mit Furiosa einen Actionfilm im Kino, der halt wieder zeigt, was Action eigentlich sein kann und was halt Spaß macht irgendwo.
Das ist aber noch eine andere Liga, ne?
Ja. Das ist erstmal noch eine andere Liga und da müssen wir leider auch sagen, floppt gerade ja auch.
Ja, gigantisch. Echt so, übel. Also aber das wäre halt so bitter, schade, wenn Furiosa richtig untergeht und dafür dann Bad Boys 4 halt Millionen einfährt.
Ja, das sagt aber dann eher was über das Publikum auch aus einfach, ne? Und über die Interessen und keine Ahnung, offenbar ist Mad Max einfach doch nicht die große Marke. Popkulturell wirksame Marke, wie man sich's dachte und Mad Max Fury Road, der dann ja noch zum Erfolg wurde, aber es hat ja auch ein bisschen gedauert, bis sich das
angesprochen hat. Ja, und vor allem, ich glaube, du darfst halt auch nicht vergessen, am Ende des Tages, Mad Max ist für mich immer noch mal Gibson und Fury Road war damals, glaube ich, auch am Ende des Tages einfach nur wegen dieser Action, von der du nicht glauben konntest, dass sie das zum größten Teil alles gedreht haben, da war es ja dann auch komplett egal, dass das eigentlich, es ist eigentlich auch kein Mad Max Film. Also schon in dem Film ist ja Furiosa die viel, viel interessantere Figur und Tom Hardy grummelt halt ein bisschen mit rum und ist auch noch mit dabei.
Von Wagen gespannt.
Ja, genau, und das war es so. Und da, wo du schon damals sagen konntest, okay, ist eigentlich auch kein Mad Max Film mehr, aber weil es halt irgendwie passt, weil du diesen Titel dann noch hast, so bringst du das halt so ins Kino. Und Furiosa ist jetzt, finde ich, halt so ein Ding, wo du sagst so, ja, der ist halt nochmal wieder anders und irgendwie versucht jetzt wieder mehr auch Geschichte zu erzählen und das über ja auch einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und ja, weiß nicht, also da kann ich mir vorstellen, dass Leute wahrscheinlich am Ende des Tages mit so stumpfen Quatsch wie Bad Boys 4 dann vielleicht
besser bedient sind. Ja, wahrscheinlich, ja. Und natürlich, wie gesagt, die Mundpropaganda bei Furiosa ist halt auch nicht so gut wie bei Mad Max, ne?
Naja, und also ich gehe jetzt nur von meiner Mama aus so und Liebe raus an meine Mama. Aber meine Mama geht ja auch nicht, die geht ja nicht wie wir ins Kino. So. Die geht, wenn es hochkommt, 3-4 Mal im Jahr ins Kino.
Nur zu Bad Boys.
Und dann, naja, aber nein, das nicht. Aber so sind so. Meine Mama ist halt noch so auf Namen gepolt. Mhm. So, Will Smith, ja, den kennst du, ja, der ist doch eigentlich ganz gut. So, ja, dann würde sie wahrscheinlich eher den gucken gehen, als jetzt Furiosa, wo ich ihr sage, oh, und Anya Taylor-Joy und so, hä, kenne ich nicht, so will ich nicht. So,
ja, klar.
Ist, glaube ich, denn, weil das ist auch immer noch so dieser Punkt. So,
ist natürlich auch nochmal ein großer, da hast du völlig recht, ein großer Punkt bei vielen Kinogängern, dass einfach Kino auch mit Namen verbunden ist. So, warum soll ich mir einen Film mit Anya Taylor-Joy angucken, wenn ich einen Film mit Will Smith angucken kann? Sondern es ist einfach, ja, es gehört auch, dieses Star-System ist natürlich auch einfach Teil davon. Ich habe nur.
Obwohl wir es ja gar nicht mehr so.
Nee, obwohl es eigentlich quasi größtenteils weg ist, so. Was ja auch nicht schlecht ist.
Aber es passt ja im Endeffekt, dass halt das quasi ein alter Name ist, der noch mit drüber getragen wurde, naja, der heute auch noch zieht.
Ja.
Weil mittlerweile sind wir mehr so Franchise-Namen. So,
genau.
Ne? Und das muss halt irgendwie in dem Rahmen sein. Und ja.
Das merkt man ja auch an den Filmstartsüberschriften, wie selten die Klarnamen benutzt werden oder und wie oft halt Marvel-Star oder so.
Ja,
Star.
Ja, genau.
Das ist einfach, das
und Marvel-Star in irgendwas, was aber gar nicht mehr Marvel ist. Und so was heißt, ne?
Ja, genau. Marvel-Star in Western-Geheimtipp oder was weiß ich. Ja, klar.
Das ist, ja.
Es ist, wie es ist.
Ja, oh, hier die alten Männer hier, die den alten guten Tagen hinterher trauern.
Ja, manchmal schon, muss man sagen.
Ja, ich muss jetzt aber auch sagen, ich weiß auch gar nicht, wie ich so dazu gekommen bin, aber ich habe jetzt auch wieder angefangen, so diese ganzen alten so Action-Komödien mal zu gucken. Hatte jetzt mit Rush Hour irgendwie angefangen, weil die tatsächlich, da wurde mir nur gezeigt, dass die irgendwie, ich glaube, die waren nur noch bis 30. Mai auf Netflix oder irgendwie so. Dann dachte ich so, okay, komm, fuck, dann ballerst du die jetzt nochmal irgendwie durch. Jetzt bin ich irgendwie bei Beverly Hills Cop hängen geblieben. Dann werde ich nochmal über zum hier heute schon häufig erwähnten Lethal Weapon gehen und sowas alles. Ja. Da habe ich einfach das Gefühl so, okay, die waren alle irgendwie doch noch eine Nummer besser. So.
Rush Hour 1 und 2 auch große Filme meiner Jugend. Sehr oft beide gesehen.
Ja. Funktionieren gut.
Finde ich auch, machen beide noch Spaß. Der erste ist natürlich besser, aber die machen beide echt Spaß. Der dritte ist der einzige Film, wo Roman Polanski und Max von Sydow zusammen mitgespielt haben. Und es ist hart, ja.
Ja, gut, aber die Rush Hour Sachen sind halt auch irgendwie so, das ist so Jackie Chan light. So, und es wird mit jedem Film lighter, so, weil...
Aber die ersten beiden kann man schon noch gut gucken.
Ja, die machen auch echt Spaß so. Und das ist,
ja. Und Beverly Hills Cop will ich auch nachholen. Auch weil wir vielleicht was geplant haben. Wer weiß. Ich sag nix.
Ich weiß nix.
Genau.
Wir haben es besprochen. Du musst jetzt sagen, ja.
Ja, total krass. So. Ja.
Habe ich auch mal Lust, die wieder nachzuholen. Vor allem den dritten, den mochte ich immer am
liebsten. Ich hab jetzt bei Beverly Hills Cop, ich hab den ersten jetzt nochmal geguckt. Ich war richtig erschrocken. Wie ernst? Ich glaube, das liegt halt daran, weil ich hauptsächlich früher dann immer so Teil 2 und Teil 3 gesehen habe, die ja dann doch deutlich auch.
Ja, schon die erste Szene von Beverly Hills Cop ist ja todernst auch, wenn er dann mit seinem. Ja.
Und ich war erstaunt, so wirklich auch so dieses, denn wenn sein ehemaliger Kumpel da wieder kommt und da einfach eiskalt exekutiert wird und das ja dann für ihn quasi der Grund ist, nach L.A. zu kommen und so. Also, hatte gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie ernst sich dieser Film in Punkten dann doch nimmt. Und um jetzt wieder zu Bad Boys 4 zurück, das aber auch gut tragen kann, dass dann zwischendurch halt trotzdem auch Eddie Murphy der Komiker sein kann. Aber dann es auch wieder schafft, als ernste Rolle dann rüber zu kommen.
Das hat man bei vielen von diesen 80er-Jahren Buddy-Cop-Komödien auf jeden Fall, dass man halt wirklich diese ernsten Passagen hat, wo dann auch vielleicht mal der Humor nicht zu suchen hat irgendwo. Mhm. Zumindest mal eine Viertelstunde irgendwo rausgenommen ist. Und das haben wir als Problem hier, dass wir dann... Das wird halt nicht zugelassen. Es wird halt nie zugelassen, dass nicht irgendwo ein Martin Lawrence dazwischen sitzt und einen dicken Witz abbekommt.
Ja, das stimmt. Früher war alles besser.
Ja, ich habe so gefühlt, so das Gefühl bei manchen Genres, manchen so Subgenres oder so, kannst du es schon mittlerweile echt sagen.
Oder es war charmanter.
Ja.
Die Zeit spielt ja auch eine Rolle beim Charme.
Und ich glaube, aber es war auch so, dass noch nicht so viel Budget hinterhing wie heutzutage. Also selbst wenn du dir überlegst, wenn wir jetzt mal sagen, Bad Boys 4 hat 100 Millionen gekostet.
Das ist eine Stange.
Wo ist denn das Geld da?
Na, 25 sind bei Will Smith.
Also ja, ne? Also das. Und ich meine, wir haben es ja jetzt auch hier, ich habe jetzt am Wochenende nochmal, weil er jetzt auf Netflix ist, hier Godzilla Minus One geguckt. 12 Millionen oder was hat er gekostet?
Ja, und alle für Godzilla.
Und ja, Schwein. Aber deswegen ist noch ein Star. Weißt du,
ja, ist noch ein Star.
Der arbeitet seit 70 Jahren. Ist er knallhart in diesem Business und kriegt es immer noch hin. Nee, aber auch da wieder so, ne? Also es muss halt nicht immer irgendwie 100 Millionen sein, weil hier, was hatten wir? Expendables 4?
Auch 100,
wie hat auch 100, ne?
Das ist krass.
Ja, ist hart, ey. Das ist echt hart.
Und keine Ahnung.
Ja, bei Bad Boys freut man sich schon, wenn sie sagen, der spielt in Miami, dass sie auch in Miami gedreht haben. Das sind schon die kleinen Freuden. Ja, da sind wir angekommen.
Könnt ihr noch kurz über die Zukunft der Reihe sprechen?
Nach unserem Fazit?
Ja.
Können wir machen?
Aber dann, was ist euer Fazit?
1,5 von 5.
Ich bin bei einem Stern von 5.
Okay. Bitte nicht gucken.
Es gibt 2. Wie gesagt, ich fand den total egal.
Bei dir war es der Bad Boys 3-Effekt.
Wahrscheinlich, keine Ahnung. So, ich saß irgendwie im Kino und hab gedacht, ja, okay.
Du magst halt Martin Lawrence, du magst Skittles, das ist der Film für dich.
Ja, und Hot Dogs. Hotdog und
Ginger Ale.
Und Papageien und Ginger Ale und
Krokodile.
Krokodile sind auch ganz toll. Ja, und
das summiert sich dann auf 2 Sterne, aber es ist völlig okay.
Ja. Und Reggie ist auch toll.
Ja. Barbecue am Ende.
Barbecue. Ja.
Sind viele schöne Sachen drin.
Ja. Und POV-Shots.
POV-Shots. So.
Call of Duty.
Call of Duty, ja, ja, genau.
Stimmt. Ja. Ja. Ja, ja. Ist okay. Kann man machen. 2 Sterne.
Wie gesagt, das ist aber sehr, sehr.
Ich bin
gönnerhaft. Meine Güte.
Darf man gerade noch so mit Augen zugekniffen.
Fadi sagt es noch okay, aber
beim nächsten Mal
ne?
Passt ein bisschen auf, ne?
Hier, ja? Also geht gar nicht. okay, also glauben wir an einen Teil 5?
Wenn er erfolgreich wird, auf jeden Fall.
Ja, ja. Weiß gar nicht, was ich da heute gelesen habe. Einer der Drehbuchautoren hat schon irgendwie geteased, dass die für Teil 5 um die Welt reisen sollen. Also es wurden als Schauplätze Südostasien, Europa.
Den asiatischen Markt auch mal ein bisschen mehr anzusprechen.
Europa, weil man günstig in Prag und Co. drehen kann. Und ich weiß gar nicht, was das noch war. Irgendwas im arabischen Raum auf jeden Fall. Und damit kommen wir dann ja auch noch stärker in so eine Fast and Furious-Richtung, ne?
Oh ja.
Und ich finde es auch jetzt erstmal als Idee irgendwie schwer, so 2 eigentlich Standard-Miami-Cops um die Welt zu schicken. Mhm. Warum?
Ja, du bist
welcher Bewandtnis? Also,
mit Sicherheit wieder nicht irgendwie im offiziellen Auftrag. Du machst wieder sowas, was du jetzt in Teil 4 auch gemacht hast und sagst, okay, die sind jetzt gejagt und diesmal müssen sie halt international irgendwem hinterherreisen.
Du darfst ja auch nicht vergessen, Mini-Spoiler für einen Film, bei dem Spoiler ja eigentlich relativ Wurst sind, aber Armando
ist unterwegs.
Ist ja unterwegs und flüchtet ja dann am Ende schwer verletzt.
Stimmt, und er steht dann irgendwie bei Interpol auf der Liste. Und weil die beiden ihn gehen lassen haben, kriegen sie die Chance, fangt ihn ein oder ihr kommt in den Knast.
Irgendwie
so hier ist fertig geschrieben.
Ja, ist schon hier, Sony, hört zu, das ist der Pitch. Ja, wir schreiben das auch. Das ist garantiert lustiger. Ja. Wir machen auch mehr Skittles-Jokes. Obwohl, ich bin mehr so Jellybeans. Ach nee, hatten sie ja auch Jellybeans.
Die schwarzen
Jellybeans schmecken gar nicht.
Mag
so
keiner.
Also, ja. Ja. Genauso können sie es am Ende aufziehen und sagen, ja, okay. Und zwischendurch treffen sie dann irgendwo noch Dominic Toretto und da fährt sie dann mal eine Runde um Block oder so.
Das, heißt, das wäre das Spinner, also das wäre das Crossover, was wir brauchen, oder?
So, Bad Boys. Bad Boys meets Fast.
Ja, das würde sogar problemlos funktionieren.
Das würde funktionieren, nee, ja.
Es würde ganz schön viele Probleme geben, weil es dann zwei Alpha-Männchen
gibt. Naja, aber das hatten wir ja immer. Also Dom trifft ja immer auf Alpha-Männchen und freundet sich dann mit ihnen, nachdem er sie verprügelt.
Aber dann müssten, im ersten Teil müssten sie Gegner sein und dann im zweiten werden sie dann.
Ja, vielleicht fährt Armando mit in Doms Crew bei irgendeinem Auftrag oder so und er, wow, und sie müssen ermitteln und dann kommen Mike und Markus der Toretto-Familie auf die Spur.
Ja,
Mann, das würde ich mir angucken und sagen, was ist das?
Und dann stellt sich noch heraus, dass Dominics Wagen in Wirklichkeit ein Transformer ist.
Ja, und da haben wir auch die G.I. Joes noch
dann,
bei.
Stimmt,
ne?
Da sind dann die G.I. Joes. Dann das wäre das ultimative Crossover.
Also, jeder wünscht.
Problemlos kannst du Bad Boys in Fast and Furious reinschreiben. Ganz ja. Easy. Und Vin Diesel und Will Smith so am, wer ist der größere Alpha?
Wessen Seele hat den größeren? Und dann
oh ja. Und dann hast du noch so zwei Comic Reliefs mit, wie heißt der von Fast and Furious?
Achso, ist es, oh Gott, ist es Ludacris?
Nee. Nein, der am zweiten eingeführt wird. Oh fuck, ich glaube nicht. Tyrese Gibson.
Gibson. Ja, so, ja,
Tyrese Gibson und Martin Lawrence, die so ein bisschen rumjammern dürfen.
Ja.
Ah, das wäre schon scheiße. Ja. Aber
der eine jammert nicht rum und behauptet, er kann alles und Martin Lawrence kann einfach gar nichts. Das ist
ja,
einfach
ja.
Toll. Das macht ja,
es würde
Spaß.
Super fitten. Ja. Wirklich. Es würde echt. Ohne Probleme kannst du das machen. Du musst nicht mehr lange nachdenken.
Ja gut, ich glaube, die einzigen Probleme sind, weil unterschiedliche Studios. Ja.
Und das Budget würde halt echt dann einfach den Rahmen sprengen. Dann sind wir bei 300 Millionen.
Das wäre dann der teuerste Film aller Zeiten und jeder Filmfan neigt die Augen und denkt so, oh Gott.
Wie würde der Film heißen?
Oh.
Es muss ja wieder irgendwie so ein Wortspiel sein.
Too bad.
Ja. Too bad, too
furious.
Too bad, too boys.
Too bad, too furious.
Too bad, too furious, too bad, too boys, wenn man so ein bisschen strange machen will.
Nee, too bad, too boys ist dann der deutsche Titel.
Ach, okay.
Ja, too bad, too furious finde ich gut.
Wunderbar. Aber das zeigt doch im Endeffekt, dass halt dieses ganze Franchise in eine Richtung gehen wird, Gegensatz zu dem, was ich mir wünschen würde, zu einem eher ruhigeren Franchise, dass halt noch mehr Explosionen, noch mehr Settings, die einfach über irgendwelche Drohnen-Shots etabliert werden. Und dann ist es egal,
das
wo es
sind die
es
Regeln
spielt.
Des Spiels.
Auch dann wird es wieder in irgendwelchen Lagerhäusern spielen und das Setting ist halt vollkommen egal.
Das sind die Regeln
des Spiels. Ja, aber das ist halt auch einfach so dieses, du kannst es aber auch nur noch so lange machen, wie du die beiden hast. Also das ist ja das, was ich damals in Teil 3 dachte, dass sie jetzt ein neues Team einführen, um die dann so ein bisschen zu nutzen, um zu sagen, okay, falls wir die anderen beiden nicht mehr haben, machen wir das hiermit trotzdem irgendwie weiter.
Aber damit trägst du ja meistens auch ein Franchise zu Grabe einfach.
Ja,
ne?
Na klar.
Das ist klar.
Und das wahnsinnig Spannende ist, dass die ja keine Figurenentwicklung bekommen, die sind aber immer für die Actionsequenzen halt zuständig.
Ja.
Dass man halt wirklich sagt, ey, einfach was fürs Auge, damit es halt noch ein bisschen extra Action gibt für euch.
Naja, und vor allem, weil die beiden halt als auch nicht mehr die Jüngsten sind. Also holst du ein bisschen neuere Schauspieler, die dann halt auch noch durch die Luft springen können und die Hechtrolle hinkriegen, wenn sie passieren soll. So.
Ja.
Aber naja.
Ja.
Aber ich finde, das sollte übrigens ein neues Format bei uns werden, dass wir einfach so die absolut schwachsinnigsten Pitches machen und dann lassen wir die Leute irgendwie abstimmen, welcher Pitch der coolere ist.
Können
wir mal so als
ein.
Sonderfolge machen.
Ja,
oder so,
das ist geil, das macht auch Spaß.
So, aber dann so wirklich so, wir ziehen Sachen aus dem Hut und das muss dann irgendwie so zusammengepackt werden, irgendwie als einigermaßen funktionierender Film oder so. Glaube ich, könnte ganz lustig werden. Könnt ihr ja mal schreiben an leinwandliebertfilmstarts.de, ob ihr sowas hören wollt oder ob ich das schon gereicht hat hier, was wir mit Too Bad, Too Furious gemacht haben.
Ich habe sowas Ähnliches früher mal mit einem guten Freund immer gespielt. Man hatte dann sich einen Regisseur ausgedacht, zum Beispiel, sagen wir mal, Michael Bay.
Mhm.
Der Hauptdarsteller des Films ist Jason Statham.
Mhm.
Und der Film muss im Dschungel spielen.
Ah,
und dann
schreibt
mir mal mit 4 Sätzen, worum es ungefähr gehen würde. So. Und dann, ich habe bestimmt 100 Texte zu Hause, so kleine.
Ich habe Pascal gestern eine Realversion von Asterix und Obelix im 300-Stil gepitcht.
Okay, wirklich? Ja. Würde ich das mir ist geil. Ein ernster Asterix und Obelix inszeniert im 300-Stil von Zack Snyder. So, und jetzt, wer spielt Asterix und wer spielt Obelix? Wir haben sehr lange überlegt und sind am Ende auf zwei Namen gekommen, wo wir mit leben könnten.
Ja, ne? Wir hatten Pedro Pascal für Asterix.
Natürlich.
Ich will alles. Und wen hatten wir?
Und Russell Crowe.
Und Russell Crowe, genau. Weil der tatsächlich, ja, das würde schon gut passen.
Also es würde, also natürlich ist Pedro Pascal, Asterix ist ja kleiner, aber das kann man ja alles machen. Und Pedro Pascal als, wenn ihr jetzt mal Pedro Pascal vor Augen habt, so als Asterix, so blondiert mit dem Schnäuzer und mit seinem Grinsen so. Und dann hast du so einen wuchtigen Russell Crowe.
Ja gut, aber das klingt ja wirklich, also ich meine, so wie die Franzosen es mit diesen Live-Action-Sachen gemacht haben, so Gérard Depardieu als Obelix, so wenn ich mir jetzt Russell Crowe vorstelle, das nimmt sich figurtechnisch noch nicht mehr so viel.
Aber es wäre geil.
Ja.
Es wäre stark.
Zack Snyder macht Asterix und Obelix auf Ernst.
Das wär auf jeden Fall mal sehr lustig.
Ja.
Mit den ganzen, ich möchte dann sehen, wie so ein Hinkelstein in Zeitlupe fliegt.
und dann so
ein Römer wegfetzt einfach.
Und dann spritzt mal das
sehr
Blut.
Unangenehm,
und,
aber ist auf jeden Fall eine schöne Idee, sich immer so Filme auszudenken oder was für Stories diese Filme haben können. Das macht großen Spaß.
Macht auf jeden Fall mehr Spaß als Bad Boys 4.
Das stimmt auch. Ja.
Ist halt, ich finde, das sind immer so die Filme, wo man dann zu dem Punkt immer, ja, ist was für Fans, ne?
Ist was für Genießer.
Ja, genau. Also wenn euch 1, 2 und 3 gefallen haben, dann
unverbindlich reinschauen.
Könnte euch
das
auch
was
Teil
für
4
euch sein, ja.
Gefallen. So, muss man halt.
Muss man mögen.
Muss man mögen. Der Connoisseur sagt,
muss man mögen.
Ein Bierchen, dann geht das
wieder. Ja, oder zwei oder drei.
Es gab früher bei mir, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, im Sinister immer Männerkino, wo es dann irgendwie zwei Flaschen Bier, Nachos dazu gab.
Ist das Äquivalent zur Ladies Night?
Ja, genau, das wurde da sind nämlich genau diese Filme immer gelaufen mit halt ordentlich Bier und Nachos. Ja, dafür kann ich es mir tatsächlich auch vorstellen.
Mehr, oder? Ich glaube, es gibt nur noch Ladies Night.
Ja, glaube ich auch nicht. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen.
Männer Night ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig
darf
geworden.
Mal, ja, eben.
Es war auch beides tatsächlich unangenehm, wenn man da gearbeitet hat. Also der Männersaal sah immer aus wie Sau danach. Und von den Frauen, man war ja selber dann noch ein bisschen jungscher, dann ist man auch immer so ganz unangenehm manchmal so angegangen worden. Gerade mit Magic Mike oder sowas, die, wo man sich dachte, ah, please, ich möchte diese Schicht jetzt beenden.
Ja, das ist wie diese Saufdamen in der Bahn, die dann, oh, Schätzchen, komm doch mal zu uns rüber. aber ich glaube, war Christoph nicht Chantal im Märchenland in der Ladies Night?
Nee, der war doch mit uns in der PV.
Ja.
Ja, aber irgendwas, ich glaube,
irgendwas
hat er aber Schweigerfilm oder
ja,
sowas,
irgendwas
ne?
Hat er mal erzählt, dass er da in die Ladies Night ging. Ich weiß, wir waren damals, als ich noch bei der Bundeswehr war, da waren wir in Rendsburg und die hatten irgendwie so ein einziges Kino und wir wollten halt irgendwie ins Kino gehen und dann sind wir irgendwie so drei Soldaten in den einzigen Film gegangen, der lief und es war halt auch so eine Ladies Night zu Bridget Jones 2.
Ja, sehr gut.
Das sind so drei Kerle, die da sitzen, keiner hat eine Ahnung, so, wer diese Leute hier eigentlich sind, die da auf der Leinwand rumhüpfen. Ja.
War die in Uniform?
Nee.
Schade.
Waren zivil unterwegs.
Ja, nach Feierabend gehst du zivil.
Ja,
gehst nicht mehr
das ist das Erste, was du machst.
Ja, genau. Erstmal umziehen.
Sebastian und ich sind ja alte Kameraden.
Ja, wir haben durchlitten.
Ja.
Stimmt, es war einmal, als wir Mittagessen gegangen sind, ne, haben wir die ganze Zeit alte Kriegsgeschichten.
Habt
hier
auch so ein bisschen Mike und Markus Vibes, also.
Oh,
ich weiß aber nicht, ob das jetzt, also nach diesem Podcast weiß ich nicht, ob ich das jetzt als Kompliment ansehen soll oder nicht.
Wir haben Sebastian und Pascal.
Ja,
Max,
genau.
Ne?
Hallo hier. Unmöglich, ey. Ja. Kommt damit sowas um die Ecke? Ja. Ich glaub's ja gar nicht. Gut, dann glaube ich, ist jetzt alles gesagt, was gesagt werden konnte. Stefan, vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Spaß gemacht. Pascal, vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Spaß gemacht. Und vielen Dank an alle da draußen. die sich ja auch diese laberigen Podcasts immer wieder gerne anhören. Vielen Dank dafür. Und was ist denn nächste Woche? Ah, nächste Woche wird es ein bisschen horrorlastiger. Da reden wir ja dann über so ein paar Horrorfilme, die wir jetzt hier haben liegen lassen, wegen der größeren Filme, die da so kommen. Zum einen reden wir nochmal über Late Night with the Devil. Und zum anderen, ah ja, genau, They See You. Diese Buchverfilmung The Watcher.
Von der Tochter Watchers. Von Shyamalan.
Genau. Mhm. Und dann gucken wir mal noch so ein bisschen, was sind denn noch so Horrorfilme, die dieses Jahr kommen, auf die man sich so freuen kann. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall für nächste Woche freuen. Ich sage jetzt erstmal danke. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.